Nazis gibt's leider zu Genüge in unserer tollen Gesellschaft, hier in Deutschland auch natürlich. Und die sind nicht einfach nur blöd, sondern die sind auch oft gewalttätig. Gestern Nacht gab es zum Beispiel einen rechtsmotivierten Anschlag auf ein linkes Café im Berliner Bezirk Neukölln. In derselben Nacht kam es auch noch zu einem weiteren Angriff auf die Wohnung eines mutmaßlich linken Erziehers, der in Berlin arbeitet. Da flog erst ein Stein und dann ein Farbbehälter durch sein Wohnungsfenster. Und Ekelhaftigkeiten wie diese, die dokumentieren die Berliner Register, und jeder Berliner Bezirk hat mittlerweile auch so ein Register, also 12 an der Zahl. Ich spreche jetzt mit Kathi Becker. Guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Ihr dokumentiert ja verschiedene recht- und rechtsradikale Vorfälle in Berlin, aber bevor wir auf die Berliner Register an sich zu sprechen kommen, kannst du zunächst eine Menge der registrierten Vorfälle kurz vorstellbar machen? Also wie viele Fälle werden denn so im Schnitt dokumentiert? Haben sich das vielleicht auch in den letzten Monaten oder Jahren die Zahlen verändert?
Ja, also die Zahlen verändern sich natürlich zum einen immer, wenn ein Register mit dazukommt. Wir sind erst seit diesem Jahr, 2016, vollzählig. Also haben in allen 12 Berliner Bezirken auch Registerstellen. Und immer wenn was dazukommt, wird das natürlich mehr. In den einzelnen Bezirken werden so zwischen 100 und 300 Vorfällen pro Jahr gesammelt. Je nachdem, wie gut vernetzt so ein Register ist auf lokaler Ebene und wie viel da auch passiert, also gibt es eine rechte Szene, die auch aktiv ist oder so, gibt es dann auch Vorfälle, die man aufnehmen kann, dokumentieren kann. Für ganz Berlin war das im letzten Jahr, also für 2015, ca. 1800 Vorfälle, und für 2016 sind wir jetzt schon bei 2000, also ein bisschen über 2000 Vorfällen. Und da der Dezember noch nicht so richtig eingegeben ist und auch im November viele Register noch nichts eingetragen haben, gehe ich mal davon aus, dass wir auf 2300 ungefähr kommen werden für 2016. Und vielleicht nochmal der Hintergrund: Vorfälle heißt nicht einfach nur Gewalttaten, sondern wir nehmen auch viel Propaganda auf. Also Aufkleber, auch Veranstaltungen der rechten Szene, rassistische Mobilisierung, Flugblätter, die NPD oder die AfD im Wahlkampf wo einwirft, Infostände. Das haben wir auch mit drin und können dann ganz gut sehen, was passiert eigentlich in der Stadt. Das, was wir am besten abbilden können, sind die Aktivitäten der rechten Szene, weil die das nicht unbedingt versteckt tun und auch nicht subtil. Schwieriger ist es, dem Alltagsrassismus so auf der Spur zu sein und dass die Betroffenen sich direkt bei uns melden. Also das ist schwerer, daran zu kommen, aber das, was zumindest eine rechte Szene macht, können wir ganz gut abdecken.
Aber das ist ja auch ein interessantes Stichwort, an Informationen kommen. Auf welche Quellen beruft ihr euch, wenn ihr diese Dokumentation von rechten Vorfällen vornehmt?
Also es gibt ja überall in diesem Land Einzelpersonen oder Initiativen, Bündnisse, Gruppen, auch Antifa-Gruppen, die Dinge wahrnehmen, also die solche Vorfälle wahrnehmen, also zum Beispiel das Nazi-Aufmarsch oder so, das sieht halt jemand, oder da wurde ein Hitlergruß gemacht, hat jemand die Teil einer S-Bahn gebrüllt. Solche Informationen leiten, ich würde mal sagen, das sind so Überzeugungstäter, die das an uns weiterleiten, also Menschen, die sich ohnehin politisch engagieren, die das irgendwo registriert haben wollen oder zumindest keine eigene Chronik führen und das deswegen an uns weiterleiten. Und dann gibt's aber auch verschiedene Anlaufstellen wie Jugendeinrichtungen, Parteibüros, Nachbarschaftshäuser, Senioreneinrichtungen oder so, die mitmachen, die dann Anlaufstelle fürs Register sind. Und wenn bei denen was passiert, sagen wir mal, die NPD schmeißt ein Flugblatt ein oder eine Gedenktafel wird beschädigt oder ein Stolperstein beschmiert oder so, dann melden die das an das jeweilige lokale Register weiter. Und meine Aufgabe ist, das alles miteinander für Berlin zu koordinieren. Und das Interessante ist, dass die Register lokal vernetzt sind. Das heißt also, sie kennen da ihre Leute vor Ort. Sie wissen auch, an wen man rantreten muss, wenn man bestimmte Informationen braucht. Und die setzen sich schon auch mit in die Bündnisse und Initiativen rein und versuchen da Informationen dann auch weitergeleitet zu bekommen.
Also gibt es praktisch so eine Schnittstelle, die du jetzt in Person darstellst, die die lokalen verschiedenen Stadtteilregisterstellen miteinander verbindet und das zusammen auswertet?
Genau. Also ich bin die Berliner Koordinierungsstelle und ich bin zu diesem Posten gekommen, weil ich im Bezirk Treptow-Köpenick das mal aufgebaut habe. Also 2005 gab es das erste Register an Pankow und ich habe das ab 2006 dann ein ähnliches Konzept auch nachgebaut für Treptow-Köpenick. Und dann mit den 2-3 Projekten, die in Berlin schon entstanden sind, haben wir uns immer getroffen und versucht, Dinge anzugleichen. Und ich habe dann auch diesen Aufbau anderer Registerstellen mit forciert. Und als es dann erstmals Geld vom Land Berlin gab, bin ich auch mit der Koordinierung eingestiegen. Also habe ich irgendwann mein bezirkliches Register abgegeben und habe die Koordinierung für Berlin übernommen und auch den Aufbau in allen Bezirken.
Und das ist auch gerade einen interessanten Punkt angesprochen. Ihr werdet ja vom Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus finanziert. Wie kam es zu dieser Förderung?
Naja, das ist eine harte Arbeit gewesen. Also es sind ja jetzt fast 10 Jahre her, dass ich angefangen habe damit. Und es gab da so Phasen dazwischen, also wo das erstmal aus lokalen Aktionsplänen finanziert wurde. Aber diese ganze Projektförderung hat halt den Nachteil, dass man sich immer was Neues ausdenken muss. Also jedes Jahr, man kann nicht einfach nur einen Aufbau machen oder ein bestimmtes Projekt, was man angefangen hat, mal gucken, wie es dann läuft oder so, sondern man muss sich halt immer wieder neue Sachen ausdenken. So war es dann auch beim Register. Es gab auch ein paar Jahre sehr wenig Geld, also mal nur 1.000 Euro fürs Jahr oder 2.000, aber wenn man quasi als politischer Akteur mit den Informationen, die da reinkommen, auch was anfangen kann. Das war bei mir so, das hat sich ganz gut ergänzt mit meiner Stelle, die ich hatte, nämlich Netzwerkarbeit für den Aufbau demokratischer Netzwerke in Treptow-Köpenick. Dann macht man das trotzdem weiter ehrenamtlich. Und irgendwann ist aus diesem ehrenamtlichen Instrument ein ganz gutes Werkzeug geworden. Und dann hat das Land Berlin gesagt, ach, das ist ja alles ganz spannend, das wollen wir mal finanzieren. Macht doch erst mal zusammen eine Öffentlichkeitsarbeit. Und das war im Jahr 2013, da ist unsere Internetseite entstanden, eine Broschüre und ein paar Postkarten. Und mit 2014 hieß es dann so, jetzt kriegt jeder Bezirk kriegt Geld für ein Register. Und das sind im nächsten Jahr 15.000 pro Bezirk und Registerstelle. Das ist jetzt nicht so, dass wir alle Vollzeitstellen haben, also machen alle auch noch andere Jobs nebenbei, von denen sie so leben können. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz gute Ausstattung. Also insgesamt sind es 180.000, die jetzt für die Register ausgegeben werden, plus meine Stelle, die bei der Opferberatung Reach Out angesiedelt ist.
Dann ist es ja auch so, dass ihr durch die Arbeit, die ihr auch zum Teil finanziert bekommt, wenn auch nicht in Vollstellen, wie du gerade sagst, viele Informationen ja anhäufen. Ja. Und auch wenn Berlin, die Stadt Berlin das ganz spannend findet, wie du sagtest, was ihr da macht, welche konkreten Maßnahmen sind denn daraus gefolgt? Wie gehen denn politische Akteure mit den Informationen um, die ihr so sammelt?
Naja, erstmal muss man sagen, dass das eine Dokumentation ist, die Perspektive von Zivilgesellschaft und Betroffenen widerspiegelt. Also wir haben nur Fälle von der Polizei drin, wenn es sich um Gewalt handelt. Und ansonsten sind das viele Beobachtungen so einfach aus dem Alltag. Also der Großteil unserer Fälle, 60%, ist auch Propaganda. Und daran muss man das auch mal messen, ne, was man so machen kann. Wenn wir zum Beispiel Schwerpunkte haben, lokale Schwerpunkte, wo eine rechte Szene besonders viel sprühen geht oder Aufkleber kleben geht, dann machen wir zum Beispiel Putzspaziergänge. Das machen wir nicht unbedingt als Register, sondern mit den lokalen Bündnissen sagen wir dann so, naja, wie wäre denn, wenn wir mal einen Putzspaziergang machen? Und da kommen da Leute mit und je nachdem, wo man das anbietet, kommen eigentlich schon immer zwischen 20 und 100 Personen auf, ne? Also das wäre das, um Propaganda wegzubekommen. Es gibt auch bestimmte inhaltliche Themen, zu denen man arbeiten kann. Also gerade bei Antisemitismus bietet sich das an oder bei der Feindschaft gegenüber Roma. Auch da gibt es dann so lokale Intervention, heißt es. Also Prozesse, die zusammen mit der mobilen Beratung oder Opferberatung auch angestoßen werden, um Dinge zu verändern. Wenn man eine Bereitschaft zum Beispiel Wohnungslose zu ertragen in der Nachbarschaft oder es können Schulprojekte sein, die initiiert werden, weil man weiß, okay, an der Schule gibt es Kinder, deren Eltern sind Neonazis. Die kommen auf den Elternversammlungen, also ist es wichtig, dass die Schule sich anders positioniert, also deutlich gegen rechts positioniert. Und dann versucht man zum Beispiel Schulprojekttage anzuleiern oder irgendwelche Fortbildungen für die Pädagogen zu organisieren. Solche Dinge kann man machen, wenn man dafür die Zeit hat und auch Strukturen vor Ort, die sowas leisten können. Man kann auch mit der Gedenkstätte zusammenarbeiten, tolle Dinge ausarbeiten für Grundschule, das haben wir mal gemacht, in Schöneweide, weil da einfach auf unterschiedlichen Ebenen es notwendig war, was zu tun. Und eine Lokalpolitik kann das insofern aufgreifen, dass sie natürlich sehen, okay, in welcher Jugendeinrichtung ist besonders viel los oder also diejenigen, die uns Vorfälle melden, das sind ja nicht einfach nur so normale Menschen. Das sind häufig auch Menschen, die sich engagieren wollen oder es schon tun. Und darüber kann man dann zum Beispiel so solidarische Netzwerke entwickeln. Ja, also dass die drei Initiativen, die es im Ortsteil gibt oder in einem Bezirk, dann mit den zwei Einzelpersonen noch zusammengebracht werden, die Dinge beobachten und sich sonst immer ziemlich einsam fühlen. Das kann zum Beispiel ein Register leisten. Was auch funktioniert, sind so Dinge, Stolpersteine, Gedenktafeln für ermordete Juden und Jüdinnen. Wenn die beschmiert werden oder starke Sachbeschädigungen dran vorgenommen werden, da finden sich schon auch immer Leute, die man mobilisieren kann, die das dann sauber machen oder einfach ein anderes Signal auch senden.
Also es ist schon eine große Palette an unterschiedlichen Aktionsformen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, seid ihr sowas wie ein übergeordnetes Netzwerk, das so lokale Akteure versucht irgendwie in Verbindung zu bringen. Gibt es irgendwie vielleicht ähnliche Projekte in anderen Städten, mit denen ihr in Kontakt steht oder mit denen Austausch stattfindet? Oder ist Berlin da so ein Einzelfall? Ich meine, das ist ja auch eine riesige Stadt mit den einzelnen Stadtbezirken und so weiter. Aber gibt es in anderen Städten Ähnliches?
Das nicht bisher. Das, was es gibt, ist das Monitoring der Opferberatungsstellen. Also die fachspezifischen Opferberatungsstellen. Berlin ist Reachout, in anderen Bundesländern ist halt mobile Beratung Sachsen-Anhalt oder so. Also Opferberatung Sachsen-Anhalt, DA Sachsen, Lobby, die Opferperspektive. Es gibt da so unterschiedliche Beratungsstellen, die gemeinsam eine Datenbank auflegen und die haben schon auch eigene Zahlen. Das beschränkt sich allerdings auf Angriffe, Brandanschläge und massive Bedrohung. Und diese Zahlen gleichen wir miteinander ab, zumindest in Berlin. Aber die hätten schon auch alle ganz gern was, wo man detaillierter gucken kann. Okay, gibt es einen Zusammenhang zwischen rassistischer Mobilisierung, Facebook-Gruppen und Angriffen zum Beispiel in einzelnen Regionen? Also wir können das schon rausfinden. Wir können auch sagen, okay, wir haben Schwerpunkte von rassistischen Mobilisierungen und Facebook-Gruppen, aber es gibt unterschiedliche Ausprägungen, was die Zahl der Angriffe dann angeht. Also in Marzahn-Hellersdorf ist es ganz dramatisch hoch, in Köpenick ist es sehr niedrig und wir haben aber trotzdem ungefähr gleich viele Versuche, da Demonstrationen durchzuführen und auch Veranstaltungen aus einer rechten Szene. Und dafür gibt es dann auch Erklärungen, warum das so ist. Das können die Register auch leisten. Und andere hätten das schon ganz gern, aber es ist in der Bundesrepublik jetzt noch nicht so verbreitet.
Das stimmt.
Aber wenn sich welche dafür interessieren, dann melden sie sich auf jeden Fall bei mir. Deswegen kriege ich das mit.
Ich merke das auch tatsächlich, wenn man hier in den ländlicheren Regionen in Sachsen-Anhalt unterwegs ist und da mit den Opferberatungen spricht und nach Monitoring fragt, ist es oft so, dass schon eine Art Überforderung da ist, weil man mit so vielen Übergriffen beschäftigt ist, den Leuten da zu helfen, den Opfern irgendwie beizustehen, dass man überhaupt keine Zeit mehr hat, das Monitoring zu betreiben, also sprich auch einen Fokus auf die Täter zu legen. Da ist Berlin dann mit eurer Arbeitsstelle ganz klar am Vorteil, wie es mir scheint.
Ja.
Auch sehr interessant.
Auch Geld. Ja. Also das muss man auch sagen, die meisten Länder nehmen nicht so viel Geld in die Hand. Oder es ist auch bei der Ausstattung der Opferberatungsstellen oder so ist halt nicht ausreichend, vor allem nicht durch die Verdopplung der Angriffe, die es in den letzten beiden Jahren auch gegeben hat, 2014 und 2015. Das ist ganz heftig. Also man kommt da halt nicht mehr hinterher.